sagt der Bundesverteidigungsminister. Und das schnell, das heißt auch die Bundeswehr braucht mehr Personal. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Von dort Sabrina Fritz.
Die NATO-Verteidigungsminister werden heute um Zahlen ringen. Welches Land stellt wie viele Soldaten, Luftabwehrsysteme oder Drohnen? All diese Fragen sollen bis Ende des Monats geklärt sein. Dann findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt, an dem die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten teilnehmen. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sagte in Brüssel, es gehe nicht nur um Prozente und Geld, sondern auch, was die Industrie liefern könne. Man müsse realistisch bleiben. Statt Geld soll es heute auch um die sogenannten Fähigkeitsziele gehen, also was welches Land in Zukunft leisten kann und welche Ausgaben dafür notwendig sind.
Trotz des zusätzlichen Personalbedarfs bei der Bundeswehr schließt der neue Wehrbeauftragte Otte eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht aus. Wie der CDU-Politiker im rbb24-Inforadio gesagt hat, will er bis Ende des Jahres abwarten, ob sich genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsste es verpflichtende Elemente geben. Das werde aber keine Wehrpflicht wie früher, so Otte. Vorbild könnte nach seinen Worten Schweden sein. Dort müssen alle jungen Männer zumindest zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass sie gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Der Bundestag berät gerade erstmals über das Vorhaben, die Mietpreisbremse zu verlängern. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende des Jahres auslaufen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte, Wohnen in den Innenstädten dürfe kein Luxusgut sein. Die Mietpreisbremse sei dafür aber nur ein erster Schritt.
Im Koalitionsvertrag haben wir weitere Vorhaben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fest vereinbart. Zum Beispiel bei den Indexmieten, bei den Nebenkosten oder auch bei dem möblierten Wohnraum, der häufig überhaupt keiner ist. Und klar ist auch, Mieterschutz allein reicht nicht aus, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Wir brauchen zweierlei. Wir brauchen den Schutz von Mieterinnen und Mietern und wir brauchen mehr Neubauten. Und deshalb wollen wir den Neubau von Wohnungen attraktiv machen.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD. Bundeskanzler Merz ist zu seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington eingetroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Aus dem Hauptstadtstudio Efi Seibert.
Bei wichtigen politischen Gesprächsthemen hat der Kanzler das Ziel, dass die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer bleiben, im Verteidigungsbündnis NATO und bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Merz wird darauf hinweisen, dass Deutschland zukünftig wesentlich mehr für sein Militär investieren wird und damit den Trump-Forderungen folgt. Merz wird versuchen, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Amerikaner der Ukraine weiterhin helfen. Die Europäer wollen verhindern, dass Trump sich aus dem Konflikt ausschaltet. Aber es wird natürlich auch um die Zölle gehen, damit der Handel mit den USA wieder reibungsloser funktioniert.
Die israelische Armee hat die Leichen von zwei Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Ein Teil der Geiseln wurde während einer Waffenruhe freigelassen, mehr als 50 sollen aber noch im Gazastreifen sein. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern, maximal 21 bis 24 Grad. In Berlin-Tempelhof 20 Grad, in Friedrichshagen 17, in Guben 20, in Pritzwalk 14 Grad zur Stunde. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit, 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Hochrath für Sie im Studio. Schönen guten Tag. MPK, dieses Kürzel steht für Ministerpräsidentenkonferenz. Regelmäßig treffen sich in diesem Format die Regierungschefs der Länder. Heute ist es wieder mal soweit und dann Redestoff. Da gibt es keinen Mangel. Es geht um wirtschaftliche Fragen, um Bürokratieabbau und natürlich ums Geld, um Milliarden, die den Kommunen fehlen. Die rufen nach finanziellen Entlastungen. Mehr dazu von Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein.
Wenn die Regierungschefinnen und Chefs am Vormittag in Berlin zusammenkommen, wird ein Thema ganz oben auf der Tagesordnung stehen, und zwar das Geld. Oder konkreter die Frage, wie werden sich Bund, Länder und Kommunen die Kosten teilen, um die Wirtschaft in Deutschland anzukurbeln. Die Pläne der Bundesregierung dazu werden nämlich zu Steuerausfällen führen. Stand jetzt müssten Länder und Kommunen rund 2/3 der Kosten tragen.
Das geht so nicht. Es muss ausgeglichen werden,
sagte dazu Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar im ARD-Morgenmagazin.
So sehr wie wir uns einig sind, dass am 11. Juli, der Tag der Bundesrat, da soll das Gesetz dann auch beschlossen werden, so sehr wir uns darüber einig sind, zu 16, so sehr sind wir uns auch im Klaren, das Ganze muss ausgeglichen werden.
So der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Kretschmar. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die Regierungschefinnen und Chefs der Länder gestern noch zu einem Abendessen getroffen. An dem Treffen heute nimmt er, anders als ursprünglich geplant, aufgrund seiner USA-Reise nicht teil.
Der Bericht von Philipp Eckstein war das über das heutige Treffen der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen in Berlin. Beat Plastic Pollution, frei übersetzt Kampf dem Plastikmüll. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Weltumwelttag der Vereinten Nationen und der ist heute. Plastik ist überall, ob in der Tiefsee, der Arktis oder in Form von Mikroplastik, sogar im menschlichen Gehirn. Es schädigt das Ökosystem und unsere Gesundheit. Alleine in den Ozeanen, Flüssen und Seen der Erde landen jeden Tag etwa 2000 Müllwagenladungen voll Plastik. Die meisten kennen die Bilder von diesen unfassbar großen Plastikmüllstrudeln in unseren Weltmeeren. Der größte im Nordpazifik ist 4-mal so groß wie ganz Deutschland. Ich habe die Biologin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung gefragt, ob diese Strudel das Hauptproblem sind, wenn es um Plastik in Gewässern geht.
Nein, also das Hauptproblem ist tatsächlich, dass Plastik inzwischen überall hingelangt ist. Selbst die entferntesten Regionen werden darüber erreicht, dass Mikroplastik zum Beispiel eben auch über die Atmosphäre verweht wird und so in die allerhintersten Regionen gelangt.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass in Australien kleine Vögel derart viel Plastik schon aufgenommen haben, dass die richtig knistern, wenn man sie anfasst. Am Alfred-Wegener-Institut versuchen Sie, diese Mengen an Plastik in unseren Gewässern auch zu messen und auch zu überwachen. Welche Entwicklung sehen Sie denn da? Wird die Menge an Plastik, die jedes Jahr neu auf den Müllberg, der ohnehin schon da ist, draufkommt, tendenziell größer? Oder haben wir sozusagen den Peak, also den Höhepunkt hinter uns?
Nein, die Menge wird immer höher. Das messen wir auch an unserem Tiefsee-Observatorium Hausgarten, wo wir jedes Jahr eben Bilder vom Meeresboden aufnehmen und einen 7-fachen Anstieg in einem Zeitraum von weniger als 15 Jahren gemessen haben. Und das ist ja auch kein Wunder, denn Plastik geht eben nicht weg. Also wir können, selbst wenn wir es einsammeln und recyceln, irgendwann wird es doch zu Müll und manches davon wird verbrannt, was aber dann auch CO2 erzeugt und vieles wird eben in Landdeponien gelagert oder geht in die Umwelt und es wird nicht weniger. Hm. Denn die Produktion steigt ja auch immer weiter an.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Problem? Sind es die großen Plastikpartikel oder die winzig kleinen?
Beides ist problematisch. Das Große betrifft natürlich eher auch größere Tiere, die es dann eben aufnehmen können oder sich darin verstricken können, gerade im Ozean, aber auch an Land tendenziell. Das kleine Mikroplastik oder Nanoplastik sogar sind halt Teilchen, die aber natürlich viel weiter in die Nahrungskette eindringen können und eine viel größere Zahl von Organismen betreffen können, die eben ja dann auch in dieser kleinen Größe aufgenommen werden können und dann halt sehr vielfältige Wirkungen in den Organismen entfalten können.
Nun ist das Problem ja schon lange bekannt. Es gibt auch unzählige Modellprojekte, um dem zu begegnen. Die Organisation The Ocean Cleanup zum Beispiel fischt seit Jahren Plastik wieder raus aus dem Wasser. Bakterien sollen die Partikel fressen. Es wird an biologisch abbaubarem Plastik geforscht und an besseren Methoden, Plastik zu recyceln. Bringt das alles nichts?
Bislang muss man leider sagen, sind das Tropfen auf heiße Steine und gerade auch was das Sammeln von Plastik in der Mitte des Ozeans anbelangt, sind viele Forschende eher skeptisch, ob das überhaupt den Mengen gerecht wird, die da sind. Man muss auch sehr große Strecken abfahren, um Nennenswertes überhaupt einzusammeln. Das meiste ist auch gar nicht an der Oberfläche, sondern eher schon in der Tiefe, wo man nicht rankommt. Und problematisch ist eben auch, dass sehr viel Beifang erzeugt wird und gerade die kleineren Tiere des Neustorns, die in der Oberfläche sind, sicherlich dann sterben und die fehlen dann dem Ökosystem.
Da könnte man jetzt die ganz banale Frage stellen, warum lässt man es nicht einfach weg aus der Plastikverpackung, weg aus Plastikmüll, einfach kein Plastik mehr benutzen?
Ja, das ist sicherlich die beste Variante, dass wir darüber, über eine Vermeidungsstrategie sozusagen, dann eine Verringerung der Produktion bekommen. Das ist auch der allerwirksamste Hebel aus wissenschaftlicher Sicht. Bei bestimmten Produkten werden wir aber vermutlich nicht umhin kommen. Da gibt es einfach keine Alternativen und da muss man eben sehen, dass man das chemische Design verbessert, denn es gibt ja auch 16.000 verschiedene Chemikalien, die im Plastik enthalten sein können, also eine enorme Vielfalt. Und das macht eben dann auch die Weiterverwendung entweder durch Reuse-Systeme oder durch Recycling besonders schwer und kann eben auch zu gesundheitlichen Schäden führen, sowohl bei Mensch als auch bei Tier.
Nun gibt es ja schon einen Ansatz, der diskutiert und zum Teil schon erprobt wird. Wir kennen das aus anderen Bereichen von Verschmutzung, also Verschmutzungsrechte, sogenannte Plastic Credits, eine Art Kompensationsmodell für Konzerne, die Plastik produzieren. Sie sollen im Gegenzug Projekte finanzieren, die Plastik einsammeln. Was halten Sie denn davon?
Das sehen wir mit Besorgnis, denn letztlich werden so oft wohl auch Projekte dann finanziert, die ohnehin stattgefunden hätten. Also zum einen geht es darum, Müll aus der Umwelt wieder einzufangen oder eben Recycling-Projekte zu finanzieren. Und darüber würde dann keine wirkliche Verringerung stattfinden. Das andere ist, dass Plastik anders als andere Kompensationsprojekte, also das ist ja nicht eine Substanz, wie jetzt CO2 zum Beispiel, sondern das sind ja tausende von verschiedenen Kunststoffen, die es da gibt mit eben diesen 16.000 verschiedenen Chemikalien, also eine enorme Vielfalt. Und das Ganze zu bilanzieren ist momentan schlichtweg nicht möglich, weil uns die Benchmarks aus der Industrie auch fehlen, was überhaupt produziert wird. Und das andere ist Plastik, was passiert mit dem Plastik, was man dann eingesammelt hat? Am Ende wird es doch wieder zu Müll und der kann unter schlechtesten Umständen auch wieder dann in die Umwelt gelangen. Selbst wenn nicht, Recycling und Verbrennung erzeugen eben auch CO2. Also ist das aus unserer Sicht nicht wirklich dazu gedacht, Plastikmengen in der Umwelt zu verringern, sondern könnte eben dazu führen, dass Business as usual, also weiter so produziert wird im Rahmen wie bislang und es zu einem Anstieg tatsächlich dann auch von Müll in der Umwelt kommt.
Sagt Melanie Bergmann, Biologin am Alfred-Wegener-Institut. Sie forscht zu Mikroplastik und Müll im Meer. Heute ist Umwelttag, Weltumwelttag der Vereinten Nationen, diesmal mit dem Schwerpunkt Kampf dem Plastikmüll. Tate McRae ist gerade mal Anfang 20 und spielt trotzdem schon in den größten Arenen Deutschlands. Die Kanadierin trifft anscheinend einen Nerv bei vielen jungen Leuten mit Songs wie diesem hier, der 2020 bei TikTok ein Hit wurde. You broke me first. You Broke Me First von Tate McRae. Gestern ist die junge Kanadierin in der Berliner Uber Arena aufgetreten, wie das Konzert war. Das hören Sie in unserer Kritik um kurz vor 11.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der deutsche Traum vom erstmaligen Gewinn der Nations League ist vorerst geplatzt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft musste sich im Halbfinale des Turniers gestern Abend in München Portugal mit 1:2 geschlagen geben. Ausgerechnet der 40 Jahre alte, aber ewig junge Weltstar Cristiano Ronaldo erzielte den Siegtreffer. Aus München berichtet Felix Mansel.
Das ist Mendes, das ist Cristiano Ronaldo!
Ronaldo versaut Deutschland die Nations League. Lange Gesichter in München. Kapitän Joshua Kimmich nennt nach seinem 100. Länderspieleinsatz Gründe für die Niederlage.
Weil wir sowohl mit dem Ball kein gutes Spiel gemacht haben, als auch gegen den Ball. Wir haben es nicht so geschafft, ja, unsere Gier, unsere Mentalität, auch unsere Energie auf den Platz zu bringen. Das Learning daraus, dass wenn wir nicht bei 100% sind, dass wir gegen ein Top-Team im Moment nicht bestehen können.
Klingt traurig, steckt aber viel Wahrheit drin. Deutschland spielt gegen Portugal verhalten ganz anders als im März gegen Italien. Wenig Emotionen, geht aber trotzdem in Führung. Dann wechselt der Bundestrainer gleich 3 Spiele auf einmal aus, verändert damit die Statik im deutschen Spiel. 3 Minuten später fängt die Nagelsmann-Truppe prompt den Ausgleich. Nach 5 weiteren geht Portugal sogar in Führung.
Wenn am Ende das Spiel dann in die andere Richtung kippt, dann kannst du immer sagen, war falsch oder war nicht der richtige Wechsel. Damit kann ich leben. Aber generell hatten wir das Gefühl, dass wir sehr einschläfernd spielen, sehr langsam, mit wenig Energie.
Portugal dagegen? Schnell, spritzig, mit viel Elan. Auffällig auch, die deutsche Defensive, besonders die Abwehrkette, kann dem Tempo der anrennenden Portugiesen kaum was entgegensetzen. Die Fans sehen sehr wohl, wo es an diesem Abend in der DFB-Elf klemmt.
Zu viele Fehler, zu wenig Druck nach vorne. Defensive war nicht existent heute.
Tut weh, aber.
Wir haben auch Ausfälle gehabt, wir haben ein paar Verletzte gehabt und das Spiel sieht anders aus, wenn wir 100% spielen können. Ich meine, Musiala heute, es wäre ein anderes Spiel gewesen. Rüdiger wäre ein anderes Spiel gewesen. Also man muss auch ein bisschen fair bleiben.
Fair und ehrlich, aber Fußball ist nun mal kein Konjunktiv und während eines WM-Turniers können auch mal Spiele ausfallen. Robin Gosens bringt es auf den Punkt.
Am Ende des Tages muss man sagen, und das haben wir auch in der Kabine gesagt, haben wir das Spiel leider Gottes verdient verloren.
Ja, ich finde immer gut, wenn sowas aus der Mannschaft kommt, dann sind wir trotzdem auf dem richtigen Weg. Wenn die Jungs das selber selbstkritisch sehen und einordnen, finde ich sehr gut.
Was bleibt? Der Nations League-Titel, er ist passé. Und Ronaldo ist immer noch da, wenn er gebraucht wird. Sein Tor beschert Portugal nach 25 Jahren gegen Deutschland wieder mal einen Sieg in einem Turnier.
Cristiano Ronaldo!
Er kann es halt immer noch.
Und für Cristiano Ronaldo war es mit 40 Jahren der erste Sieg gegen Deutschland überhaupt. Der Finalgegner der Portugiesen wird heute ermittelt. Titelverteidiger Spanien und Frankreich treffen im zweiten Halbfinale aufeinander. Der Verlierer spielt am Sonntag gegen Deutschland um Rang 3. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Im Moment haben wir zwischen 17 Grad in Berlin-Friedrichshagen, Pritzwalk noch ein bisschen frischer, 14 Grad und in Berlin sonst und auch in Guben 20 Grad. Es geht noch ein bisschen rauf, bis 24 Grad maximal, aber es gibt einen Mix aus Sonne, Wolken und hier und da auch ein bisschen Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord steht ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen etwas mehr Geduld auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf A111 vor dem Dreieck Charlottenburg. A113 ab Johannisthaler Chaussee stadteinwärts in der Gegenrichtung bis zum Tunnel Rudor Höhe, dann Tempelhofer Damm statt einwärts hinter dem Stadtring auf der Rudolf-Rühl-Allee ebenfalls stadteinwärts. A113 stadteinwärts die Ausfahrtgrenzallee im Dreieck Neukölln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag laufen dort Bauarbeiten. Und Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende kommt es ab 10 Uhr zu umfangreichen Sperrungen. Gute Fahrt!
Es wird 10.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sie weiter im Studio. Stefan Auschwart, guten Tag. Fachkräftemangel auch bei der Bundeswehr. Das ist blöd, denn die Bedrohung durch Russland wird nicht kleiner. Deshalb braucht die deutsche Armee mehr Soldaten. Viel mehr, das sagt der Verteidigungsminister. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldatinnen zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Dabei soll über nationale Planungsziele der NATO-Staaten gesprochen werden, etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen. Hintergrund der Aufrüstungsdebatte ist der russische Angriff auf die Ukraine. Trotz des zusätzlichen Personalbedarfs bei der Bundeswehr schließt der neue Wehrbeauftragte Otte eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht aus. Allerdings könnten verpflichtende Elemente eingeführt werden, sollen sich nicht genug Freiwillige melden. Das sagte Otte im RBB 24 Inforadio. Matthias Wetzel, RBB 24.
Bis Ende des Jahres wolle er abwarten, wie sich die Zahl der Zusagen von Freiwilligen entwickle, so der CDU-Politiker. Sollte das erhoffte Ziel nicht erreicht werden, stelle er sich, statt einer Wehrpflicht wie früher, eher ein System wie in Schweden vor. Dort müssen, nach seinen Angaben, alle jungen Männer zur Musterung. Auch wenn sie geeignet sind, können sie aber den Dienst in der Armee noch ablehnen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer verpflichtend beantworten, ob sie zum Wehrdienst bereit sind oder nicht.
Im Bundestag diskutieren die Abgeordneten gerade über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll um 4 Jahre verlängert werden. Bundesjustizministerin Hubig sagte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition auch die Indexmieten neu regeln und die Nebenkosten senken. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Laut der Mietpreisbremse darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietungen die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit Merz Kanzler ist, hat er mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander fänden. Huck Verdi betonte, Merz könne in Washington selbstbewusst auftreten. Da vor kurzem das Grundgesetz geändert wurde, sei Deutschland jetzt in der Lage, seine NATO-Ziele zu erreichen. Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbutz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen beim Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Etwa jede 5. Lehrkraft in Brandenburg ist ein Seiteneinsteiger. Insgesamt unterrichten an den Schulen des Landes 4.500 Lehrerinnen und Lehrer, die keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt haben. Alexander Schmidt-Hirschfelder, RBB 24.
Nach Angaben des Bildungsministeriums in Potsdam ist die Zahl der Seiteneinsteiger in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Brandenburgs Schulen liegen über dem Bundesdurchschnitt von 10,5%. Berlin zählt im laufenden Schuljahr etwa 18% Quereinsteiger. Allerdings gibt es innerhalb Brandenburgs regionale Unterschiede. Grob gesagt, je weiter eine Schule von Berlin entfernt liegt, desto mehr Seiteneinsteiger unterrichten in der Regel dort. Vor allem der ländliche Bereich ist vom Lehrermangel betroffen.
Und soweit die Nachrichten. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich schwache Schauer bis 24 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Tempelhof 20 Grad, Friedrichshagen 17, Guben 20, Pritzwalk 14 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später dann aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschwart, guten Tag. Sie haben schon miteinander telefoniert, aber getroffen haben Sie sich noch nicht. Bundeskanzler Friedrich Merz ist in den USA angekommen. Da steht heute der Antrittsbesuch bei US-Präsident Donald Trump an. Dabei sind die transatlantischen Beziehungen so angespannt wie nie, unter anderem wegen der US-Zollpolitik. Aber heute wird es wohl auch um die Ukraine, um Gaza und um die NATO gehen. Hauptstadt Korrespondentin Anna Engelke beobachtet die Kanzlerreise aus der Nähe. Die wichtigsten Punkte aus deutscher Sicht fasst sie so zusammen.
Bei seinem Antrittsbesuch will sich Kanzler Merz als verlässlicher Ansprechpartner für Donald Trump in Europa positionieren. Und dafür hat Friedrich Merz einiges im Gepäck. Zum Beispiel die Ankündigung, dass Deutschland in den nächsten Jahren deutlich mehr Geld in die eigene Verteidigung stecken will. Bis zu 5% der deutschen Wirtschaftsleistung. Das sind um die 220 Milliarden Euro. Donald Trump wird das gerne hören. Er will ja, dass alle NATO-Staaten 5% für Verteidigung ausgeben. Und im Gegenzug möchte dann der Bundeskanzler Donald Trump und damit die USA an Bord halten, wenn es um die weitere Unterstützung der Ukraine geht und auch um ein gemeinsames Vorgehen gegen Russland. Sowohl in Europa als auch im US-Kongress werden ja gerade neue Sanktionen gegen Russland vorbereitet. Und natürlich hat Friedrich Merz auch die aggressive Zollpolitik von Donald Trump auf dem Zettel. Sein Ziel, gemeinsam mit den anderen EU-Staaten, die höheren Zölle auf europäische Güter abzuwenden.
Jeder hat ja noch die Bilder aus dem Oval Office im Kopf. Da gab es das Zerwürfnis zwischen dem ukrainischen und dem US-Präsidenten auf offener Bühne vor den Augen der Weltpresse. Auch das habe die deutsche Delegation noch in Erinnerung, sagt unsere Korrespondentin.
So ganz entspannt fährt vermutlich kein Regierungschef zu Donald Trump ins Oval Office. Aber Friedrich Merz hat sich in den 4 Wochen, die er jetzt im Amt ist, eine Verbindung zum amerikanischen Präsidenten aufgebaut. Merz hat schon häufiger mit Donald Trump telefoniert. Die beiden haben sich SMS geschickt, nennen sich beim Vornamen, also Friedrich und Donald. Und dazu gibt es noch einige Anzeichen, dass die beiden gut miteinander klarkommen könnten. Merz hat eine Zeit lang für das amerikanische Investmentunternehmen BlackRock gearbeitet. Das gefällt Donald Trump. Genau wie, dass er mit Merz allein schon wegen dessen Körpergröße auf Augenhöhe sprechen kann. Das sei von Vorteil, heißt es von Vertrauten des unberechenbaren US-Präsidenten. Merz selbst sagte kürzlich über den Umgang mit Donald Trump, man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Aber trotzdem dürfte auch dem Bundeskanzler klar sein, bei Treffen mit Donald Trump bleibt immer ein gewisses Restrisiko.
Und Anna Engelke, unsere Korrespondentin, schaut auch auf den heutigen Zeitplan in Washington.
Also Friedrich Merz kann im Blair House, dem Gästehaus des amerikanischen Präsidenten, übernachten. Das ist eine freundliche Geste von Donald Trump. Und von dort kann der Bundeskanzler dann am Vormittag zu Fuß rübergehen zum Weißen Haus. Dort trifft er erst Donald Trump zum Vier-Augen-Gespräch im Oval Office. Außerdem ist ein Mittagessen geplant und eine Pressekonferenz auch wahrscheinlich im Oval Office. Und da sind wir natürlich alle gespannt, wie das läuft.
Informationen von Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke, die Friedrich Merz bei seinem Antrittsbesuch in den USA begleitet. Ein Flug startet deutlich zu spät oder wird ganz gestrichen. In diesem Fall haben Reisende einen Anspruch auf Entschädigung. Wer wie viel bekommt, das hängt von der Dauer der Verspätung und der Flugstrecke ab. Jetzt stehen die bisherigen Regelungen auf dem Prüfstand, denn die Fluggastrechte sollen reformiert werden. Thema heute in Brüssel, denn da treffen sich die EU-Verkehrsminister. Was genau sich ändern soll, das fasst EU-Korrespondent Jakob Mayer zusammen.
Aktuell werden aber in erwartet Zeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro fällig. Die Ministerrunde diskutiert in Luxemburg über einen Vorschlag der EU-Kommission, die Schwelle für Entschädigungen deutlich anzuheben. Verbraucherschutzexperte André Duderstedt ist dagegen.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt jede Erhöhung der 3-Stunden-Schwelle ab, weil die nämlich dazu führen würde, dass Millionen von Reisenden, die von einer Verspätung betroffen sind, zukünftig keinen Anspruch auf Entschädigung mehr hätten.
Der 12 Jahre alte Kommissionsvorschlag sieht allerdings eine pauschale Zahlung grundsätzlich erst ab 5 Stunden Verspätung vor. Weil das unter den Mitgliedstaaten nicht mehrheitsfähig ist, hat die polnische EU-Ratspräsidentschaft als Kompromiss eine Anhebung der Schwelle auf 4 oder 6 Stunden ins Gespräch gebracht. Der Verband der Luftverkehrswirtschaft würde eine Reform zugunsten der Airlines begrüßen. Die Argumentation des BDL, das helfe Passagieren sogar, weil es ihre Chancen erhöhe, trotz Störung doch noch ans Ziel zu kommen. Denn mit einer höheren Schwelle für Entschädigungen bekämen Fluglinien mehr Zeit und Gelegenheit, um eine Weiterreise zu ermöglichen. Verbandsgeschäftsführer Joachim Lang.
Fluggesellschaften brauchen einen realistischen Zeitrahmen, um ein Ersatzflugzeug mit Besatzung zu beschaffen oder aber eine Reparatur vornehmen zu können. Mit dem Vorschlag der polnischen Ratspräsidentschaft liegt ein geeigneter und fairer Kompromissvorschlag vor, der im Sinne der Verbraucher ist, nämlich so schnell wie möglich zu ihrem Ziel befördert zu werden.
Das sieht André Duderstedt vom Verbraucherzentrale Bundesverband ganz anders.
Diese Zeitschwelle von 3 Stunden, die wir aktuell haben, die sorgt ja auch dafür, dass da eine gewisse disziplinierende Wirkung da ist und dass die Airlines doch noch irgendwie versuchen, halbwegs pünktlich zu sein. Und jetzt zu sagen, naja, die wollen ja eigentlich nur ankommen, die Reisenden, das finde ich halt ein bisschen verkürzt, denn die wollen nicht irgendwann ankommen, sondern die wollen pünktlich ankommen.
Ob der polnische Kompromissvorschlag für eine Reform der Fluggastrechte heute eine Mehrheit unter den 27 Mitgliedstaaten bekommt, ist völlig offen. Deutschland hat ihn im Vorfeld abgelehnt und sich dafür eingesetzt, die Schwelle von 3 Stunden Wartezeit für den Anspruch auf Entschädigung beizubehalten. Nach Ansicht der Bundesministerin für Verbraucherschutz, Stefanie Hubig von der SPD, kann die Bundesregierung keiner Regelung zustimmen, die einseitig an den Interessen der Airlines ausgerichtet sei. Verbraucherrechte seien kein Luxus, den man in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten einfach abschaffen könne. Auch Spanien, Portugal und die Niederlande sind gegen entsprechende Änderungen. Frankreich und Italien unterstützen dagegen die Reform. Falls sich die Ministerinnen und Minister in Luxemburg einigen, müssten die EU-Staaten danach mit dem Europäischen Parlament verhandeln. Diese Gespräche dürften aber erst im Herbst losgehen. Für den Sommerurlaub müssen sich Reisende also noch nicht auf Änderungen bei den Fluggastrechten einstellen.
Eine EU-Reform könnte Fluggäste um ihre Entschädigung im Falle von Verspätungen bringen. Aus Brüssel war das Jakob Mayer. Unterricht unter freiem Himmel, das ist für viele Schülerinnen und Schüler eine richtig coole Idee. Hautnah miterleben, wie die Natur funktioniert, wie Pflanzen wachsen und die Bienen summen. In nur einem halben Jahr Bauzeit ist am Senftenberger See in der Lausitz ein grünes Klassenzimmer entstanden. Ein Umweltbildungsstandort auf 1000 Quadratmetern Wiese. RBB-Reporter Daniel Masto war bei der Einweihung des grünen Klassenzimmers dabei.
Dieses kleine Paradies ist wahrlich ein Schmuckstück geworden. Der neue Garten ist vollständig umzäunt, ausgestattet mit Hochbeeten und Infotafeln über Insekten. Ein Pflasterweg führt uns zu einem imposanten, überdachten Holzrondell mit vielen Sitzmöglichkeiten und Toilettenanlagen. Kaum ist das grüne Klassenzimmer eröffnet, stürmen die Grundschüler zur Schwengelpumpe, um ihre Gießkanne mit frischem Wasser zu füllen und die Hochbeete zu gießen.
Oh, das ist so eine alte Pumpe. Ich finde das schön. Also die Natur und die Blumen. Ich finde einfach schön, dass das Klassenzimmer hier bei uns ist.
Also es sieht auf jeden Fall schöner aus als so eine leere grüne Fläche wie vorher. Bin auch öfters mal hier lang gegangen. Ich freue mich schon, so eine Frucht hier zu essen halt.
Und auch Ina Ludwig ist glücklich, die Lehrerin der Grundschule am See. Will nun öfter den Unterricht hierher ins grüne Klassenzimmer verlegen.
Im Rahmen des Sachunterrichts wird das ein großer Teil sein, aber natürlich auch, selbst wenn man mit der Gitarre hierher kommt und sich hinsetzt und mit den Kindern im Grünen singt, ich denke, es gibt immer viel zu entdecken hier im grünen Klassenzimmer, sodass sich das lohnt.
Das grüne Klassenzimmer ist nicht nur ein Schulgarten, hierher kann wirklich jeder kommen, der möchte und entspannen, sagt Alena Friedrich vom Zweckverband Lausitzer Seenland.
Auch einfach Familien, Gäste, die vorbeifahren, jeden Tag hier direkt am Radweg.
Ein großer Großteil der 1000 Quadratmeter Fläche wird bald grün werden. Die Rasensamen sind schon gestreut. Es ist ein naturbelassener Raum, wo auch Unkraut willkommen ist, sagt Detlef Wurzler, der Vorsteher vom Zweckverband Lausitzer Seenland.
Es wird hier kein Wembley-Rasen entstehen, sondern es wird Naturrasen sein. Genau das ist das Konzept, was wir hier verwirklichen wollen.
Sagt Detlef Wurzler im Beitrag von RBB-Reporter Daniel Masto.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ineffizient, langsam, frustrierend, so nehmen viele Menschen die Berliner Verwaltung wahr. Eine Reform soll die Lage verbessern. Noch vor der Sommerpause soll der Startschuss für das Projekt des schwarz-roten Senats fallen. Ein Verfahren, das auch außerhalb Berlins verfolgt werden dürfte. Denn es geht nicht nur um Termine beim Bürgeramt. Auch die Wirtschaft braucht eine Verwaltung, die zeitnah und sachgerecht entscheidet. Jan Palukat berichtet.
Drei Dinge bremsen die Wirtschaft in Berlin, sagt Sebastian Stietzel, Geschäftsführer der Berliner Industrie- und Handelskammer IHK, die allgemeine Wirtschaftsschwäche, die gestiegenen Preise und die Bürokratie.
Ich habe eine Unternehmerin im Kompetenz die Mittelstand gehabt, was gesagt hat, sie nimmt keine Aufträge mehr in Berlin an, weil sie auf die Genehmigungen länger wartet, als die Abarbeitung des Auftrags überhaupt dauert.
Ob der Hamburger Investor, der auf dem Ringcenter Frankfurter Allee ein Hochhaus bauen will und von vornherein mit 10 Jahren Genehmigungsweg rechnet, ein Berliner Anbieter von Industriebatterien, der wegen üppiger Auflagen einen eigenen Regalbeauftragten vorhalten müsse. Mit solchen Geschichten soll nun Schluss sein und Berlin Vorreiter werden bei der Modernisierung von Verwaltung. Scheitern sei keine Option, heißt es, denn Entfremdung vom eigenen Staat hat manchmal auch dort ihre Wurzeln, wo Bürger die eigene Verwaltung als unfähig erleben. Und im Ursprung sei Bürokratie etwas Gutes und Teil der Demokratie, betont Julia Borggräfe von Metaplan, eine Beratungsfirma für Verwaltungsreform.
Weil die Verwaltung oder gerade auch die Bürokratie uns natürlich auch garantiert, dass es keine Korruption gibt, dass es verlässliche Verfahren gibt, Rechtssicherheit und so weiter.
Verwaltung aber auf Trab zu bringen, dafür reiche es nicht, ein paar Vorschriften zu streichen.
Wo wir in Deutschland, glaube ich, wirklich Nachholbedarf haben, das ist diese Verwaltungsprozesse nach der Nutzerperspektive auszurichten. Da sind wir nicht gut. Also wir haben sozusagen diese Rechtssicherheit als oberste Prämisse für Verwaltungsprozesse. Ja, das merken wir auch an der Sprache, die sehr, sehr kompliziert ist und die man selbst als Juristin manchmal Probleme hat zu verstehen.
Dicker könnte das Brett kaum sein. Die Beraterin empfiehlt Schluss mit Ressortdenken. Digitalisierung sei eine Querschnittsaufgabe. Nutzer sollten Verwaltungsdienstleistungen mitentwickeln können. Auch das Bewusstsein in den Amtsstuben für Kosten und Folgen von Handeln sei nicht gut entwickelt, sagen Verwaltungsexperten. All dies läuft auf einen ganz grundlegenden Wandel hinaus. Den Beamtinnen und Beamte womöglich bereitwilliger mittragen als vermutet, denn sie leiden selbst am Regelungswirrwarr, weiß Dorothea Störritter vom Normenkontrollrat, der die Bundesregierung in Sachen Bürokratieabbau berät.
Wir haben in Zeiten auch von Krisen so viele gesetzliche Veränderungen in ganz kurzen Abständen auch auf dem Tisch gehabt, dass die Mitarbeitenden nicht mal mehr die Zeit hatten, alles intensiv zu lesen. Und ganz viele Vorschriften haben gar nicht mehr zueinander gepasst.
Nicht nur in Berlin, auch im Bund soll das nun geordnet werden, mit Hilfe des neuen Ministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Wobei die neue Behörde zunächst Dutzende Fachreferate aus 6 Ministerien zusammenführen muss, bevor es losgeht. Und eine solche Großfusion wäre schon in der Privatwirtschaft eine Herausforderung für sich.
Soweit also der Bericht von Jan Palukat. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Die Höchstwerte heute 21 bis 24 Grad. Im Moment haben wir so zwischen 17 und 20 Grad, 14 sogar in Pritzwalk. Was erwartet Sie heute? Es ist sonnig, teils wolkig und hier und da gibt's auch mal ein bisschen Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Birgit Röhricht.
B96 Berlin Richtung Gransee. Zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord steht ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A113 stadteinwärts. Die Ausfahrt Grenzallee im Dreieck Neukölln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag wird dort gebaut. Und in der Gegenrichtung zwischen Adlershof und Tunnel Rudor Höhe ist die rechte Spur gesperrt wegen Instandsetzungsarbeiten. Stau ab Johannisthaler Chaussee. Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende kommt es ab 10 Uhr zu umfangreichen Sperrungen. Betroffen sind unter anderem Blücher und Sossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer sowie Gitschiner Straße. Die Einschränkungen dauern bis Dienstagmorgen. Pankow, Berliner Straße, Höhe Flora Straße, stadtauswärts nur eine freie Spur wegen Arbeiten an einer Brücke. In die Flora Straße können Sie nicht links abbiegen. Gute Fahrt.
Es wird gleich 10.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Auschwart. Guten Tag. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist ein Mann klarer Worte. Deutschland müsse kriegstüchtig werden, hat er mal gesagt, und das bald. Warum ist klar? Russland verhält sich ausgesprochen aggressiv. Die Bundeswehr muss reagieren mit Mann und Marder. Die Nachrichten mit Birgit Röhrig.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldaten und Soldatinnen zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Dabei soll über nationale Planungsziele der NATO-Staaten gesprochen werden, etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen. Hintergrund der Aufrüstungsdebatte ist der russische Angriff auf die Ukraine. Der Bundestag hat über das Vorhaben der Koalition diskutiert, die Mietpreisbremse zu verlängern. Nach dem Willen der schwarz-roten Regierung soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende des Jahres auslaufen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte, Wohnen in den Innenstädten dürfe kein Luxusgut sein. Die Mietpreisbremse sei dafür aber nur ein erster Schritt.
Im Koalitionsvertrag haben wir weitere Vorhaben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fest vereinbart. Zum Beispiel bei den Indexmieten, bei den Nebenkosten oder auch bei dem möblierten Wohnraum, der häufig überhaupt keiner ist. Und klar ist auch, Mieterschutz allein reicht nicht aus, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Wir brauchen zweierlei. Wir brauchen den Schutz von Mieterinnen und Mietern und wir brauchen mehr Neubauten. Und deshalb wollen wir den Neubau von Wohnungen attraktiv machen.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD. Bundeskanzler Merz ist zu seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington eingetroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hart Verdi, sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Efi Sabat.
Bei wichtigen politischen Gesprächsthemen hat der Kanzler das Ziel, dass die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer bleiben. Im Verteidigungsbündnis NATO und bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Merz wird darauf hinweisen, dass Deutschland zukünftig wesentlich mehr für sein Militär investieren wird und damit den Trump-Forderungen folgt. Merz wird versuchen, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Amerikaner der Ukraine weiterhin helfen. Die Europäer wollen verhindern, dass Trump sich aus dem Konflikt ausschaltet. Aber es wird natürlich auch um die Zölle gehen, damit der Handel mit den USA wieder reibungsloser funktioniert.
Die israelische Armee hat die Leichen von zwei Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbutz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Ein Teil der Geiseln wurde während einer Waffenruhe freigelassen, mehr als 50 sollen aber noch im Gazastreifen sein. Auf der Baustelle der Bahn in Lübbenau im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt, soll der Blindgänger am Vormittag gesprengt werden. Deshalb fahren bis 12 Uhr keine Züge der Linien RE 2 und 7 zwischen Lübben und Vetschau bzw. Karlau. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Um die Fundstelle wurde ein 300 Meter Sperrkreis gezogen. Wohngebäude sind den Angaben zu Folge nicht betroffen. Allerdings werden der Ortsausgang Lübbenau Richtung Cottbus und angrenzende Straßen wegen der Entschärfung gesperrt. In Berlin-Kreuzberg haben die Vorbereitungen für den Karneval der Kulturen begonnen. Das Straßenfest rund um den Blücherplatz wird morgen eröffnet und geht bis Pfingstmontag. Juliane Kowalik.
Abschleppwagen entfernen hier schon seit Stunden die Autos vom Platz und umliegenden Straßen. Die BSR reinigt. Jetzt kommen die ersten Lkw und Gabelstapler. Die Toilettenhäuschen stehen auch schon. Bis Montag ist das Fest zum Karneval der Kulturen auf dem Blücherplatz in Kreuzberg. Der Umzug am Sonntag findet wegen Bauarbeiten in diesem Jahr auf der Frankfurter und Karl-Marx-Allee in Friedrichshain statt.
Und soweit die Nachrichten. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich schwache Schauer, 21 bis 24 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Tempelhof 20, Friedrichshagen 17, Pritzwalk 14, Guben 20 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert bei ähnlichen Werten. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oschardt. Deutschland hat viele Laster und natürlich sind sie schlecht fürs Klima. Der allergrößte Teil der Lkw auf unseren Straßen fährt nämlich noch immer mit Diesel. Denn Speditionen müssen beim Kauf eines neuen Lkw entscheiden, wie sie die kommenden 1 Million Kilometer zurücklegen wollen mit Verbrenner oder elektrischem Antrieb. Der Stuttgarter Lkw-Bauer Daimler stellt inzwischen rein elektrisch betriebene Laster her, die mit Verbrennern mithalten sollen. Wie die Branche die Chancen für die E-Lkw einschätzt und wie der Alltag auf der A5 in Richtung Schweiz und Italien aussieht, hat SWR-Reporter Sebastian Felser herausgefunden.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Ich bin Alexander Schottschneider. Den Job in Deutschland mache ich seit 1991. Komme selber aus ursprünglich ehemaliger UdSSR aus Republik Kasachstan.
Alexander Schottschneider nimmt mich heute mit auf seinem Laster. Wir starten früh morgens um 5 Uhr. Vom Depotparkplatz der Spedition IKG bei Baden-Baden geht's nach Frankreich zu einer Papiermühle, die Altpapier verarbeitet, das wir geladen haben.
Und das ist ja automatisch getrieben. Meine Laufbahn, genau pünktlich 30 Jahre habe ich gefahren, kein Automatik. Das ist mein erster Automatik nach 30 Jahren.
Alex fährt einen DAF XF. Baujahr 2021. Nicht das allerneueste Modell des niederländischen Herstellers, aber auf dem Stand der Technik. Eigentlich ist heute das los, was immer los ist. Alex Spedition ruft an. Der Tag verläuft doch ganz anders, als Dimitri Becker, leitender Disponent bei der Firma IKG Spedition, das mit seinen Kolleginnen und Kollegen von langer Hand geplant hat.
Ein Kunde hat dringend den LKW gebraucht und der Alex war in der Nähe und seine Sendung war jetzt nicht dringend.
Das ist nämlich die andere Seite, die Seite der Frauen und Männer in den Büros, wo sie die Touren von Alex und all den anderen Fahrern planen. Dimitri Becker erklärt, wie das läuft.
So gestaltet sich eigentlich dann der Tag, ja? Die Planung, Ausführung und Korrektur.
Das kann manchmal hart sein, sagt Becker.
Der Fahrer hat verschlafen, der andere steht woanders, dann hat man ein Papier beim Kunden vergessen, vielleicht Lieferscheine oder sonstige Frachtbrief. Jeder Disponent hat mittlerweile auf dem Tisch mindestens 3 Monitore.
Okay, das sind die 3 Monitore. Was sehen wir jetzt hier?
Wir sehen hier unsere Speditionssoftware, unsere Planungssoftware, wo man sieht die LKWs. Die Routenplanungen, die Aufträge sortiert nach verschiedenen Abteilungen.
Können wir jetzt sehen, wo Alex ist im Moment?
Ja, der müsste in Holland sein im Moment. Wenn ich jetzt mal die anderen LKWs ausblende, kann man sehen, dass unsere Software errechnet, der wäre um 6.33 Uhr theoretisch an der Entladestelle.
Hier zeigt sich, wie flexibel LKW sein müssen. Diese Flexibilität stellt hohe Anforderungen nicht nur an die Menschen, sondern auch an die Technik. Speditionen müssen genau überlegen, wie sie investieren. Setzen sie auf klassische Diesel-LKW oder setzen sie auf Elektro-LKW? Hier gibt es kaum Erfahrungen, wie sie sich im Einsatz bewähren und nur das Versprechen, dass E-LKW weniger Unterhaltskosten erzeugen und sich langfristig rentieren. Das verspricht zum Beispiel Rainer Müller-Finkeldey. Er ist Entwicklungsleiter bei Mercedes-Benz Trucks. Müller-Finkeldey ist präsent und wach. Sein Fahrradhelm liegt in der Ecke.
Die Technologien, die wir uns anschauen, sind alle elektrische Antriebe. Das ist, glaube ich, mittlerweile in der ganzen Branche die gleiche Meinung. Die elektrischen Antriebe werden einen massiven und dominanten Anteil spielen.
Tatsächlich hat die ganze Branche diese strategische Entscheidung getroffen und ihre Konsequenzen gezogen. Zulieferer wie Continental, Schaeffler oder Bosch haben aufgrund der Ungewissheiten und Marktumbrüche Stellenabbauprogramme angekündigt. Am Bosch-Standort Gerlingen war die Stimmung zuletzt sehr angespannt.
Katastrophe. Ja, wie man mit dem Mitarbeiter umgeht, wie man nicht aufeinander zugeht, sondern einfach nur sein Ding durchdrücken will, ohne, ich sag jetzt mal, krass, ohne Rücksicht aus der Lusche. Das sind Menschen.
Ja, ich finde den Kulturwandel, den wir gerade erleben, sehr erschreckend. Bei einem Unternehmen, wo so noch nicht agiert wurde in der Vergangenheit, finde ich nicht gut so.
Nicht nur in der Automobilhochburg rund um Stuttgart ist das so. Bis in den Westerwald reicht die Angst in den Belegschaften, wie bei Automobilzulieferfirmen in der Gegend um Betzdorf. Dort sitzen Firmen wie Simac bzw. inzwischen Rexnord, der Hersteller zum Beispiel von Getriebekomponenten ist, oder der Automobilzulieferer Elco.
Schönes Erlebnis ist es nicht, wenn Sie sehen, da müssen 10 Kollegen gehen, dann müssen 17 Kollegen gehen. Das ist kein gutes Gefühl, weil man hat zusammen gearbeitet und man sieht dort Familien ihre Existenz verlieren.
Ja, Angst um Arbeitsplatz habe ich schon, weil da hängt eine Familie dran. Haus ist finanziert, Frau und Kinder sind zu Hause. Ich bin der Hauptverdiener. Wenn das wegfällt, dann geht ganz schnell die Hütte aufflöten.
Hier zeigt sich an all diesen Entscheidungen, die das Management in Konzernzentralen, aber auch Kaufleute in kleinen Speditionen treffen, hängen Arbeitsplätze. Und anders als beim Kauf eines Privat-Pkw, der sich meist auch noch aufschieben lässt, müssen Unternehmen heute investieren. Es gibt angesichts all der Umbrüche zurzeit kaum Puffer, um Entwicklungen abzuwarten. So eine konkrete Frage ist zum Beispiel, welche Lkw ein Logistikunternehmen als nächstes kaufen soll. Jeder Laster fährt zwischen 1 und 1,5 Millionen Kilometern, meist über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wie also planen für einen LKW, der voraussichtlich bis 2035 fahren wird? Gebe ich heute rund 100.000 Euro für einen Verbrenner aus, muss dann aber mit höheren Unterhaltskosten rechnen? Oder gebe ich rund 300.000 Euro aus, zum Beispiel für den neuen eActros 600 von Mercedes-Benz in der Hoffnung, dass sich das später rentiert? Rainer Müller-Finkeldey ist spürbar stolz auf die Entwicklung seines Teams und er bemüht sich daher, zu beschwichtigen.
Wir nennen das über Total Cost of Ownership. Nehmen Sie unseren eActros 600 als Beispiel, sind wir ungefähr auf einem gleichen Kostenniveau unterwegs wie mit dem Dieselfahrzeug. Anschaffungskosten höher, ja, Betriebskosten aber niedriger, verbunden mit den Incentives, die zum Glück existieren, also zum Beispiel niedrigere Maut, ja, kommt man auf ein vergleichbares Kostenniveau ohne CO2 zu erzeugen.
Ein Großauftrag für 200 dieser Elektrolaster kam vom US-Riesen Amazon. Trotzdem hat Daimler Truck Vorstandsvorsitzende Karin Rådström vorsorglich für 2025 den Ausblick des Lkw-Bauers mit Verweis auf die unklare Situation in Nordamerika, also eine Umschreibung der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump, gesenkt. Bis 2030 will das Unternehmen 1 Milliarde Euro sparen und Stellen streichen. Auch in Deutschland. Denn nicht jede Spedition hat so viel Geld wie der Amazon-Konzern.
Das Ziel befindet sich rechts. IKG-Spedition. Ziel erreicht.
Zurück bei der Spedition, wo Alexander Schrottschneider und Dimitri Becker arbeiten.
Ja, mein Name ist Ingo Kaiser. Ich habe den Beruf Speditionskaufmanns erlernt, weil ich damals nicht wusste, was ich sonst machen soll.
Ingo Kaiser ist trotzdem richtig gut geworden in seinem Job. Heute ist er Geschäftsführer des Speditionsbetriebs IKG. Er hat einen eActros 300 bestellt. Das ist der kleinere Bruder mit weniger Reichweite im Vergleich zum 600er. Mercedes-Benz Trucks mit seinem Hauptwerk in Wörth ist immerhin auch ein Kunde von ihm. Und doch, er macht sich seine Gedanken.
Also es kostet uns viel Geld, weil die Fahrzeuge extrem teuer sind noch. Es gibt keine Förderung mehr, ja. Aber es gibt natürlich gewisse Anreize wie die Mautbefreiung in Deutschland oder auch beispielsweise in der Schweiz, wo man bis 2030 mautfrei fahren darf mit den Fahrzeugen. Und in der Schweiz ist es eben so, dass die Maut da fast 1 Euro kostet pro Kilometer. Ja.
Lkw-Fahrer Alexander Schrottschneider hat schon viel erlebt. Benzin-Lkw, Diesel mit Schaltgetriebe, jetzt Automatik. Da macht es für ihn fast keinen Unterschied, welcher Antrieb unter seiner Fahrerkabine sitzt. Er liebt seinen Job.
Ohne den kann mir heute nicht mehr vorstellen mein Leben. Ich werde jetzt 60. Jetzt verlängere mein Führerschein 5 Jahre und ich vermute, ich werde nochmal 5 Jahre, 65, wenn ich auf die Rente gehe und gesund werde, ich werde trotzdem Führerschein verlieren. Wer weiß, für 1, 2, 3 Wochen kann ich irgendwo einsteigen. Das ist meine Vorstellung weiter.
Noch fast 10 Jahre will Alex fahren. Bis dahin wird sich vielleicht herausgestellt haben, ob sich das Risiko gelohnt hat für diejenigen, die das Wagnis E-Lkw heute eingehen.
Die Zukunft des Lkw vielleicht elektrisch. Ein Blick in die Speditionsbranche im Südwesten von Sebastian Felser.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschlandreportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD Audiothek und donnerstags im RBB 24 Inforadio.
10.55 Uhr ist es, Zeit für dies.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die kanadische Sängerin Tate McRae ist erst Anfang 20, hat aber schon 3 international sehr erfolgreiche Alben veröffentlicht und professionell tanzen kann sie auch noch. Ihre Live-Shows sind ein Feuerwerk an Bewegung und Entertainment. Das sagt unser Konzertreporter Hendrik Schröder. Der hat Tate McRae gestern in Berlin in der Uber Arena gesehen.
Es dauert derart lange, bis Tate McRae endlich auf die Bühne kommt, dass die Leute irgendwann anfangen, aus Langeweile Laolas zu machen. Was etwas cheesy klingt, aber ein sehr schönes Gefühl gibt, wenn Tausende in der knackvollgepackten Uber-Arena gemeinsam über sich selbst jubeln und sich freuen, ohne dass vorne überhaupt etwas passiert. Dann aber wird es endlich dunkel und mit einem Paukenschlag steht Tate McRae auf der Bühne, aus dem Nichts wie gesandt. Das Publikum kreischt auf wie bei einem Verkehrsunfall, es gibt kein Halten mehr. Die Zuschauerinnen bestehen zum absoluten Großteil aus jungen Frauen und Mädchen in hohen Stiefeln und kurzen Röcken und ansonsten irgendwas mit Leo an und riechen zumindest am Anfang sehr frisch geduscht. Tate turnt extrem lasziv über das Tennisplatz-große Podest, quasi den 2. Stock der Bühne, im glitzernden Body, schwarze Stiefel, wehende blonde Haare, halbnackte stählerne Tänzer neben ihr, über ihr, unter ihr. Es kann einem schwindlig werden, so perfekt performen McRae und ihre bis zu 8-köpfige Dance-Crew. Klar, bevor Tate McRae Sängerin wurde, war sie Tänzerin, unter anderem bei Justin Bieber. Seit ihrem 6. Lebensjahr hatte sie Ballettunterricht, gewann zahlreiche Nachwuchspreise und Castingshows. Was sie tänzerisch auf die Bretter bringt, ist absolute Weltklasse. Wie leicht das aussieht, wie viel Körperbeherrschung man dafür braucht. Dazu diese Bühne, eingefasst von 2 Traversen im gelben Baukran-Look inklusive Führerhäuschen. Und diese Kräne können alles. Die spucken Nebel, die schicken Stroboblitze durch die Halle oder tausende Kreise. Spots. Die Halle bebt. Schon nach ein paar Songs geben die ersten Fans erschöpft auf und wanken nach Luft ringend ins Foyer. Die Musik wird bei all dem Geklingel fast zur Nebensache. Schade, aber zu Recht. McRae's Dance-Pop klingt derart zusammenkomprimiert, dass er in einen Schuhkarton passen würde. Ein einziger wummernder Klumpen. Musik, die schon bald von einer pfiffigen KI am Fließband produziert werden könnte. Dabei müsste das gar nicht sein. Nach 1 Stunde wechselt sie auf eine ganz kleine Bühne hinter dem Mischpult, mitten im Raum. Sie spricht zum Publikum, wirkt plötzlich total nett und normal, nicht mehr wie der laszive Vamp, den sie sonst meistens gibt. Und spielt unter anderem ein paar frühe Songs am Keyboard. Ganz pur, ganz schön. Aber das macht natürlich optisch viel weniger her als die Bombast-Show. Sei es drum, ihre Fans lieben sie eh für alles, was sie macht. Und das derart laut, dass die Ohren der Anwesenden nach diesem Abend noch sehr lange klingeln werden.
Und so klingt sie, die kanadische Sängerin Tate McRae, gestern in Berlin. Hendrik Schröder war für sie und uns da. Wir schauen aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute gibt's den Mix. Sonne, Wolken, hier und da auch ein bisschen Regen. Höchstens 21 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Birgit Röhricht.
Wir starten mit einer Gefahrenmeldung für die A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Schwarzheide und Klettwitz Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Achtung, dort liegen Fahrzeugteile auf allen Spuren. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Rastplatz am Rienluch und Fahr-Berlin ist die rechte Spur gesperrt. B96 Berlin Richtung Gransee. Zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord steht ein defekter LKW auf der Fahrbahn. In Potsdam ist die Potsdamer Straße zwischen Am Krongut und Amtsstraße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin A113 stadteinwärts. Die Ausfahrt Grenze Allee im Dreieck Neukölln ist gesperrt.
11 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio weiter Stefan Auschwart. Guten Tag. Die Bundeswehr braucht nicht nur Ausrüstung, sondern auch Personal, das die Ausrüstung bedient. Verteidigungsminister Pistorius nennt jetzt Zahlen, wie viele Fachkräfte an der Waffe gebraucht werden. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldaten und Soldatinnen zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Dabei soll über nationale Planungsziele der NATO-Staaten gesprochen werden, etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen. Hintergrund der Aufrüstungsdebatte ist der russische Angriff auf die Ukraine. Trotz des zusätzlichen Personalbedarfs bei der Bundeswehr schließt der neue Wehrbeauftragte Otte eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht aus. Allerdings könnten verpflichtende Elemente eingeführt werden, sollten sich nicht genug Freiwillige melden. Das sagte Otte im RBB 24 Inforadio. Matthias Wetzel.
Bis Ende des Jahres wolle er abwarten, wie sich die Zahl der Zusagen von Freiwilligen entwickle, so der CDU-Politiker. Sollte das erhoffte Ziel nicht erreicht werden, stelle er sich, statt einer Wehrpflicht wie früher, eher ein System wie in Schweden vor. Dort müssen nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung. Auch wenn sie geeignet sind, können sie aber den Dienst in der Armee noch ablehnen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer verpflichtend beantworten, ob sie zum Wehrdienst bereit sind oder nicht.
Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuchs sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und